den Propheten, Jesaja Kapitel 1, Vers 8. Jesaja 1, Vers 8. Da heißt es, und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberge, wie eine Nachthütte im Gurkenfelde, wie eine belagerte Stadt. Und dann sollte ich über Gurken unterhalten. Man sieht einfach, wie viel noch in Gottes Wort enthalten ist, das belehrend zu uns gesprochen werden muss. Dass das Wort kommt. Und nicht allein darum, dass wir dieses Wort, das wir hier finden, durch den Propheten Jesaja geredet ist, dennoch in dieser Dinge eine gewaltige prophetische Aussage. Spaß und Freude, wenn wir das, was wir lesen, auch richtig verstehen und einordnen mögen. Hütte im Weinberg ist die eine Begrifflichkeit und Nachthütte im Gurkenfeld. Wir haben an Bedeutung einen Unterkunftsort erkennen, welcher in einer Not errichtet worden ist. Eine Hütte stellt also mehr eine Notbehausung dar. Denn wenn wir ein komplettes Haus haben, dann werden wir kaum eine Hütte daneben bauen, wohin wir dann ziehen. Das werden wir kaum tun. Wir sehen schon, dass die Hütte verbunden ist mit Vergänglichkeit. Und die Bibel Gottes Wort nimmt auf unseren irdischen Leib eine vergängliche Hütte. So war auch die Darstellung des Tempels, der gebaut werden sollte, vorlaufend in der Hütte des Stifts. Die Stiftshütte hatte keinen bleibenden Charakter, wie der Tempel Salomos, er wurde einfach umhergetragen. Deshalb konnte er nicht so schwer sein, den großen Tempel hätte ja niemand tragen können. Wir sehen einfach, dass Transportabilität, Beweglichkeit und Vergänglichkeit mit Hütte zusammenhält. Wir lesen das in Hiob 27. Dann einen Satz. Hiob 27, Vers 18. Da heißt es, er hat sein Haus gebaut wie die Motte. Und der Hütte gleich, die ein Wächter sich macht. Eine Hütte baut also ein Wächter. Warum? Weil er einen Auftrag hat für eine bestimmte Zeit und wenn es dann regnet, kann er behelfsgemäß sich schnell mal in diese Hütte hineinstellen, dass er nicht nass wird. Das etwa ist der Charakter einer Hütte. Sie stellt also eine Notbehausung dar, die weder auf Festigkeit noch auf Dauerhaftigkeit, noch auf Bequemlichkeit und Schönheit Anspruch machen kann. Alles das entbehrt eine Hütte. Jesaja, der Prophet, bringt nun den damaligen Zustand Israels, und zwar zur Zeit des Propheten, als einen Vorlauf, wie es damals aussah im Lande, im Hinblick auf die Vollerfüllung zur 70. Jahrwoche. Also das, was der Prophet Jesaja spricht, war der damalige Zustand, als der Prophet lebte, aber die Enderfüllung dieser Aussage weist auf eine kommende Zeit hin. Es ist die Zeit des Gerichts. Das einst herrliche Land, das Land Israel, war herabgesunken wegen der Untreue und wegen des Ungehorsams. Und darum war Zion zu nichts geworden. Jahrhunderte vorher lesen wir über Zion. Wir wollen da einige Bibelstellen kurz aufschlagen. Psalm 48, Vers 2. Schön ragt empor eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, an der Nordseite die Stadt des großen Königs. Und Vers 12 und 13: Umgehe Zion und umkreise es. Zählet seine Türme, war viel. Betrachtet genau die Welle, mustert seine Paläste, damit ihr es erzählet dem künftigen Geschlecht. Und in Psalm 87, Vers 2, heißt es: Gott liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Zion war jenes untere Eck, das damals David eingenommen hatte bei den Jebusitern. Und das wurde Stadt Davids genannt, oder Zion. Dort residierte auch der König Israel. Dort wohnten Könige über lange Zeit. Gott liebt die Tore Zion, warum? Weil der König in Zion wohnte, mehr als alle Türen und Tore Jakobs. Alles, was von Jakob abstammte, alle 12 Stämme. Ein Bild auf Jesus, der da sagt: Ich bin die Tür. Darum dargestellt hier im Ausdruck der Lieblichkeit, dass Gott alles das, was mit dem zukünftigen Bild Jesus verbunden ist, von Gott her mehr geliebt wird, als alle, könnten wir sagen, Christen halten. Warum? Weil Jesus der Gehorsame war. Und so war nun der König in Israel ein Bild auf Christus, den kommenden König in den Zeitaltern vor uns liegen. Gott liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Und Vers 3: Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. Über Jerusalem ist Herrliches gesprochen, und in Vers 5 wird gesagt, Und von Zion wird gesagt werden, der ist darin geboren und der Höchste, er wird es befestigen. Diese Aussage, rein prophetisch, wird sich noch erfüllen. Und in Vers 7, und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Über Zion wird hingewiesen auf den Quell, der das Wasser gibt, der das Wasser des Lebens ist, Jesus. Und dann lesen wir weiter in Psalm 122. Und da finden wir den Vers 2. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Und Vers 7. Wohlfahrt sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Und dann in Psalm 132, in Psalm 132 lesen wir noch den Vers 13. Denn Jehova Gott hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Das sind die Aussagen Gottes über Zion. Gott hat es erwählt und Gott hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Während sich hier wegen des Ungehorsams Israels trotz der herrlichen Verheißungen Gottes und der Aussagen der Schrift alles zum Argen gewandelt hat, wird die Enderfüllung dennoch in der Drangsalzeit sein, von der wir hier in Jesaja 1, Vers 8 gelesen haben. Und deshalb finden wir in Jesaja 1, Vers 7, wo es heißt, euer Land ist eine Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, eure Flur, Fremde verzehren sie vor euren Augen, und eine Wüste ist es gleich einer Umkehrung durch Fremde. Wüstenei ist damit verbunden, was hier Gott geredet hat. Darum sehen wir, dass sich der Vers 8 im Zusammenhang mit dem Gericht verbindet. Wir finden darum das Gericht des Feuers, welches alles verbrannt hat, was hier genannt wird. Und in Vers 9 sehen wir dann und finden das Wort Überrest, den Gott gelassen hat, den Überrest Israels, der aus dem Gericht des Zornes Gottes herausgerettet werden wird, der gelassen wird, um gleich wie damals Gott mit einem Überrest jener 8 Seelen bei Noah wieder anfing, so wird Gott mit diesem großen Überrest, den Gott herausretten wird aus dieser Welt, einen Neuanfang beginnen. Der Überrest wird hier Tochter Zion genannt. Tochter ist eine Nachkommin dessen, was bereits vorher war. Das ist also das Zukünftige. Und hier wird das zukünftige Geschlecht mit Zion verbunden. Der Überrest wird zukünftig Israeliten umschließen. Und diese Tochter Zion gleicht, wie es hier heißt, einer Hütte im Weinberg. Der Weinberg ist das Betätigungsfeld Gottes auf Erden. Und zwar bildhaft. Dort wird die kostbare Frucht, der Wein, gewonnen. Deshalb sagt auch Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 15, Vers 1, mein Vater ist der Weingärtner, sagt er Jesus. Die Reichsgottesarbeit ist Weinbergsarbeit. Und Wein war im Alten Testament das Bild der Freude. Dort, wo dieser Weinberg ist, wird Bedrängnis sein. Darum wird man diesem Weinberg, dem Betätigungsfeld, welches mit dem Evangelium verbunden wird, in der Gerichtszeit, eine Hütte gegeben werden, einen Zufluchtsort im Sturm und Regen. Und darum sagt auch der Herr Jesus in Matthäus 26, Vers 29, dass er, der Herr Jesus, von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken wird, bis er es neu trinken mag im Reiche seines Vaters. Das heißt, es ist das tausendjährige Reich, wo der Herr die Freude dargestellt im Wein an seinem Volke Israel neu genießen wird. Weil in der Gerichtszeit der Weinberg Israel eine Wüste, Vers 7, wird, soll den übrig gebliebenen eine vorübergehende Hilfe werden. Es ist die Hütte. Im Weinberg für Israel damals das Land Kanaan befindet sich eine Hütte, die Schutz gewährt in der Zeit des Gerichts. Die Tochter Zion soll da hineingehen. Gott hat vorgesorgt für das kommende Gericht hinsichtlich derer, die ihm gehorchen. Zwar wird es nur ein Überrest sein, weil im nächsten Gericht alle Menschheit umkommt, bis auf diesen Überrest, der dann eingehen wird in das tausendjährige Reich. Nicht wie die Zeugen Jehovas reden, sondern wie Gottes Wort es sagt. Diese Hütte ist der Rettungs- und Bergeort des Tales, welches nach der Aussage der Heiligen Schrift im Propheten Sacharja, Kapitel 14, Vers 4 und 5 genannt wird, dass der Ölberg sich spaltet. Wenn ein Berg sich spaltet in zwei Teile, die eine Hälfte nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen, ist klar, dann entsteht ein Tal. Und der gleiche Prophet Jesaja, der hier spricht, sagt über den Überrest im Kapitel 26, Vers 20, die bedeutenden Worte, gehe hin, sagt der Prophet, mein Volk, das ist das Volk Israel, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht. Hier wird Israel durch den Propheten aufgefordert, wenn es so weit ist, dass das Zorngericht Gottes kommt, dann tritt ein in dieses Gemach, in diese Hütte im Weinberg. Du brauchst diesen Schutz. Würde Israel nicht da hineingehen, wovon es auch in Offenbarung 12 heißt, und das Vers 6, und das Weib floh in die Wüste, wo selbst sie ernährt wird. Weib ist eine Beziehung zu Israel. Sie wird fliehen hin zu dieser Hütte im Weinberg. Diese Hütte ist von Gott vorbereitet, nicht von Menschen. Und sie wird dort ernährt werden, wie es heißt in Offenbarung 12, 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre, wird sie ernährt werden von Gott. Schließe die Tür hinter dir zu. Du hast mit denen, die außerhalb dieser Hütte sind, nichts mehr gemein. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit jenen. Denn die nicht in dieser Hütte sein werden, am Tage des Zornes Gottes, die wird Gott umbringen, wie er damals in Ägypten die Erstgeburt geschlagen hat, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Sohn des Pharao bis herunter zum Gedingten, der als Tagelöhner arbeitete. Alles kam unter das Gericht, aber der nächste Gerichtsschlag Gottes gegenüber dieser Menschheit wird sein, dass alle Menschen umkommen werden, bis auf den Überrest. Vorher allerdings, sagt Gottes Wort, wird der Herr wiederkommen, um seine Gemeinde aufzunehmen. Wir erwarten also nicht diese Dinge, die hier geschrieben stehen, weil sie nicht direkt mit der Gemeinde verbunden sind, sondern Israel verbunden und genannt werden. Vorher wird der Herr Jesus die Seinen heimholen. Das ist der Augenblick, auf den wir warten, die wir durch Glauben zu ihm gekommen sind, die wir durch sein Blut gereinigt worden sind, haben sein Opfer angenommen und haben Gemeinschaft mit dem Lamme Jesus. Sie sollen warten einen Augenblick, wie lange denn, bis der Zorn vorübergegangen ist. Gott wird brüllen aus Zion, lesen wir. Der Herr selbst wird dort zugegen sein. Und gleich der Wächterhütte im Weinberg finden wir hier auch die Nachthütte, wie es heißt, im Gurkenfeld. Auch das wollen wir wissen, was der Prophet hier meint. Welch eine prophetische Aussage dahinter steht. Der Jesus möchte doch haben, dass wir die Dinge so richtig erkennen und erfassen, dass wir sie verstehen, dass wir nicht allein im Neuen Testament das eine oder andere erkannt haben, sondern das ganze Gotteswort will der Herr uns aufschließen. Er möchte nicht haben, dass uns diese Mitteilungen unbekannt bleiben. Und deshalb hat Gott sie geredet. Wir finden hier eine Nachthütte im Goldenfeld. Wächterhütte. Weil zum Hüten der Erträge die Wächter bestellt wurden. Dort, wo der Ertrag war, da wurden in Israel die Wächter bestellt. Heute haben wir so etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, wie es hier in Laubes-Eschbach ist, aber auf den ländlichen Gegenden gibt es heute noch den Feldschütz. Und das ist so etwas Ähnliches. Er passt auf, dass da nichts zerstört wird. Er geht durch Weinberge und Gurkenfelder. Dort, wo Frucht ist, dort hält sich der Wächter auf. Gott hat Wächter bestellt auf die Zinnen, um zu schauen gegen den, der da Schaden anrichtet, um diesen Schaden zu verhindern. In Hohelied, das ist gleich davor, nur ein paar Blätter davor, Kapitel 1, Vers 6. Da finden wir etwas. Da heißt es, seht mich an. Nee. Hohelied 1,6. Bitte? So. Ja, ja. Sehet mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meiner Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Und in Kapitel 8, und 8, haben wir noch den Vers 11 und 12. Salomo hatte einen Weinberg, steht hier. Zu Baal-Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Das ist der Feldschütz oder der Wächter. Ein jeder sollte für seine Frucht 1000 Silbersäckel bringen. Mein eigener Weinberg ist vor mir, die 1000 sind dein, Salomo, und 200 seien den Hütern seiner Frucht. Wir finden hier den Weinberg und die Hütte, den Wächter und den Hüter, den Ertrag zu überwachen. Und gleich so wie Salomo einen wunderbaren Weinberg hatte, Salomo war der König von Israel, so hat er ihn nicht bestellt. Das heißt, obgleich der himmlische Vater der Weingärtner ist, so hat Gott uns darüber gesetzt, die Arbeit nun im Weinberg zu tun, auszuüben. Gott hat uns den Auftrag gegeben, die Arbeit im Weinberg zu tun. Wir sollen Zeugen von Jesus, dann sind wir rechte Weinbergsarbeiter. Heute noch stehen wir in der Arbeit. Der Ertrag ist wohl die Frucht, um die es hier geht, welche in der Gerichtszeit die Erretteten ausmachen. Es ist der Überrest Israels, von dem hier gesprochen wurde. Wenn diese Hütte gebraucht wird, so soll es Nacht sein für Israel. Und wir wissen, wann es für Israel Nacht ist. Das ist der Augenblick, wo das Gericht hier sein wird, das Zorngericht Gottes. Sie sollten sich verbergen. Wie lange? Einen Augenblick. Es wird nicht lange dauern. 1260 Tage soll es sein. 3,5 Jahre wird Israel der Überrest verborgen sein. Noah war nicht so lange auf dem Wasser. Er war verborgen für viele Tage. Aber das, was verborgen war oder sein wird, im Überrest Israels wird 3,5 Jahre verborgen gefunden. Das, was wir beim Adam hatten, wir wissen nicht, wie lange es dauerte. Die Bibel Gottes Wort sagt, dass ein tiefer Schlaf über Adam kam, als Gott die Rippe aus seiner Seite entnahm. Und Adam entschlief. So lesen wir in 1. Mose. Und ganz genau dieser Schlaf brachte die kostbare Frucht, nämlich die Gemeinde im Bilde Jesu. Denn gleich so wie aus der Seite des Adam die Rippe entnommen wurde, aus der nun die Eva gebildet wurde, so ist nun aus dem Seitenstich Jesu sein teures Blut geflossen, durch welches er sich die Gemeinde erkauft hat. Wer nun sich durch dieses Blut reinigen lässt, gehört zur Leibesgemeinde Jesu, die er, der Herr, sich erkauft hat. Wir sehen, dass es auch da eine Zeit war, der Jesus war an drei Tagen nicht vorhanden. Und da hat er sich seine Leibesgemeinde gebildet. Wie lange der Eva im Zustand des Entschlafens gefunden wurde, wir wissen es nicht. Die Bibel teilt es uns nicht mit. Für das Frucht- und Goldenfeld soll also ein Schutz gegeben werden nach der Aussage des Wortes. Von Gott her. Das heißt, dass die Frucht aus der Verkündigung des Evangeliums, des Reiches, durch die beiden Zeugen, die wir in Offenbarung 11, Vers 1 bis 13 finden, im Gericht jener Nacht einen Schutz bedarf. Es ist die Hütte. Während bei der Hütte im Weinberg auf den Überrest Israels angesprochen wird, in der Beziehung zum Betätigungsfeld und verbunden ist mit dem Evangelium des Reiches, welches die zwei Zeugen verkündigen werden, haben wir mit dem Gurkenfeld die eigentliche Frucht zu sehen. Denn die Gurke ist die Frucht dieses Feldes, die geschützt werden soll. Aber auch bei uns heute geht es um die kostbare Frucht, die der Herr Jesus sich verkauft hat. Auch wir sind zu diesen Weinbergsarbeitern gedungen. Auch wir haben kommen müssen in den Weinberg. Wir finden in Matthäus Kapitel 21, 20 und 21, da finden wir die Mitteilungen, wie der Besitzer des Weinbergs ausging, um die Leute anzusprechen. Kommt, arbeitet in meinem Weinberg. Wir kennen die Geschichte. Und so sind auch wir solche Gerufene in seiner Arbeit. Das macht Freude. Es gibt viele Gläubige, die haben in der Arbeit im Reiche Gottes keine Freude. Dann ist etwas nicht in Ordnung. Entweder arbeiten die nicht richtig. Das ist auch im Beruf so. Leute, die faul sind und nicht gerne was tun möchten, die haben auch an der Arbeitsstelle keine rechte Freude an der Sache. Aber die, die fleißig sind, das sind die, die Freude daran finden. Deshalb sind wir gerufen in seine Arbeit. Und diese Arbeit ist in den Weinberg, denn im Weinberg ist das Bild Wein die Freude. Sie ist mit Freude verbunden. Zwar fängt unsere Weinbergsarbeit nicht direkt mit Freude an, sondern mit einem Weinen. Denn unser Herr Jesus, der uns erkauft hat durch sein Blut, hat am Kreuz gehangen, wo er sein Leben gab. Und deshalb steht auch geschrieben im Neuen Testament, und jeden, den er aufnimmt, geißelt er. Wer zu Jesus kommt, um seine Sünden zu bekennen, es fängt nicht mit Freude an. Und es fängt eher mit Weinen an über die Dinge der Sünde. Aber der Herr Jesus ist der, der aus unserem Weinen ein Lachen vollbringen wird. Wir sollen uns freuen. Unser Mund wird voll Lachen sein am Tage, wenn wir dem Herrn begegnen werden. Hat uns, so könnten wir fragen, das Evangelium nicht des Reiches, sondern der Gnade, in der wir heute leben, denn bereits zu einer Frucht kommen lassen? Und darum geht es. Sind wir geistlich gesehen schon solch ein Gurkenfeld? Sind wir eine Frucht des Feldes Gottes geworden? Haben wir es dem Herrn erlaubt, dass er über uns Herr sein konnte, das ist die Frage. Gerade dann, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dürfen wir auch in den dunklen Tagen und wir dürfen an finsteren Tagen, die auf uns einwirken, des besonderen Schutzes vor der uns umgebenden Nacht dieser Welt. Wie schnell umschleichen unsere Herzen die Gedanken der Sorge und des Dunkels. Wie sehr ist mit dem Gedanken der Sorge auch die Gefahr des Abgleitens verbunden. Einfach weil wir durch persönliche Sorge nicht unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, sondern wir befinden uns dann nicht mehr auf dem Fundament des Glaubens, weil wir ja uns der Sorge hingeben, die wir in unseren Herzen erwägen, der wir auch das Vertrauen bringen, einfach weil wir Gott nicht so viel Vertrauen entgegensetzen, der uns Verheißungen gegeben hat und er wird uns nicht umkommen lassen. Das ist eine Frage des Glaubens, die nicht nur einfach über den Mund geredet wird, sondern die dann echt und ganz echt ist, wenn wir es im Glauben an uns selbst vollziehen lassen, was Gottes Wort geredet hat, wenn wir uns ängstigen lassen von den Dingen der Nachrichten im Radio oder in den Zeitungen, wenn wir uns ängstigen lassen über die Aussagen der Ärzte, der Wissenschaftler, über unsere kommende Zukunft, dann setzen wir nicht unser Vertrauen auf den, der letztlich der Schöpfer und Gott ist. Wir entehren Gott darin. Und weil wir einen Retter haben, Jesus, ist sicher, wer zu ihm kommt, auch im Schutze des mächtigen Gottes sich zu bewegen. Wer zu Jesus kommt, befindet sich im Schutze Gottes, in mehr als nur einer Hütte. Und wenn wir wissen, dass Gott einmal Israel durch diese Hütte rettet, weil Gott auch den Noah mit 8 Seelen in einer wassertragenden Hütte gerettet hat, wie viel mehr solche, die im Glauben zu Jesus kommen, um heute die Rettung zu finden aus seiner Hand. Die Gläubigen auch heutiger Zeit bedürfen eines besonderen Schutzes. Und darum hat Gott uns nicht schutzlos in diese Zeit gestellt. Wir sind nicht uns selbst überlassen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Aber wir sollten dem Worte Gottes genügen, dass Gott an uns Beter sieht, die wahrhaftig im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten, damit Gott gepriesen wird, die im Glauben ihn herbeibeten, dass er kommen möchte, damit dem Treiben dieser Welt hinsichtlich der Gemeinde ein Ende gesetzt ist. Deshalb erwarten wir ja unseren Herrn Jesus, der heute allen Schutz für uns übernommen hat. Wir brauchen keine Schutzpatrone. Wir brauchen heute nicht Fetische und Glückszeichen, auf die wir im Stillen noch Hoffnung setzen können. Schmeiß ins Feuer diese Dinge, weil Jesus unser Schutz ist. Mit dem Maß, mit dem wir auf andere Dinge noch Hoffnung setzen, auch wenn es die eigenen Sorgen sind, misstrauen wir Gott um dieses Maß. Und oft sind wir uns nicht klar darüber, wie stark wir Gott entehren, wenn wir anderen Dingen fronen, Hoffnungen setzen und etwas erwarten, außer auf Jesus. Nicht, dass es dann wie zur Zeit Jesus war in Israel. Da ging der Herr Jesus mit seinen Jüngern hinaus ins Freie. Und da sah er einen Baum, einen Feigenbaum, und wir lesen, dass der Herr Jesus Frucht suchte an ihm. Und dann lesen wir in Lukas 13, Vers 6, und er fand keine. Ach, wie betrüblich ist es doch, wenn der Herr Jesus an den Seinen keine Frucht findet, die wir doch zur Frucht gesetzt sind. Der Jesus hat jedes Einzelne, was ihm gehört, was sich zu ihm bekennt, glaubend hingewandt hat. Er hat sie dazu bestimmt, dass sie fruchtbar sein sollen. Weil der Herr Jesus diese kostbare Frucht geworden ist, die sich selbst für uns in die Erde begeben hat, als das wunderbare Samenkorn. Jeder Glaubende ist heute eine Frucht aus dem Samenkorn, das Jesus sich selbst in die Erde gab. Wird der Herr Jesus an uns diese Frucht finden, wenn er uns anblickt? Wir könnten fragen, was ist denn unsere Frucht? Nun, in erster Linie soll an uns die Frucht des Geistes gefunden werden, die wir in Galater 5, Vers 22 finden. Was die Frucht des Geistes Gottes an uns ist, da werden die Dinge aufgezählt, die Gott an uns sehen will. Und da müssen wir uns prüfen, das lesen wir. Und dann prüfen wir uns, jeder einzelne Ausdruck wird geprüft. Herr Jesus, befinde ich mich denn überhaupt darin? Nicht, dass ich das will, sondern wird Gott mich so sehen, wie es dort geschrieben steht. Und wir selbst haben über uns den schlechtesten Blick. Sogar andere erkennen uns besser, als wir selbst uns erkennen. Und wenn wir schon wissen wollen, wie Gott uns sieht, dann ist es immer besser, wir fragen erst unsere Nächsten, ganz besonders nicht so die, die uns lieb sind, sondern vielleicht solche, die ein kritisches Urteil über uns haben. Fragen wir sie, wie sie über uns denken, dann kommen wir schon näher. Natürlich ist Gott ein Gott der Gnade und bei Menschen ist keine Gnade. Das wusste schon ein David, als er einen furchtbaren Fehler begangen hatte und Gott ihm entscheiden ließ über drei Dinge. Und da sagte er nur eins nicht, nur nicht in die Hände der Menschen fallen, weil es bei Menschen keine Gnade gibt. David wusste etwas von einem gnädigen Gott und auch wir sollten wissen, wie barmherzig und gnädig der Herr ist mit jedem Einzelnen. Aber dass wir die Gnade Gottes nicht so verstehen, dass wir dann zufrieden sein könnten mit einer etwaigen Errettung, sondern der Herr will uns retten, um uns dann zu gebrauchen als sein Zeugnis. Nicht, dass wir nur gerettet sind, gerade so und wie durch Feuer, sondern der Herr Jesus will uns als seine Frucht haben, um sich dadurch an uns zu verherrlichen. Durch unsere Frucht wird der himmlische Vater verherrlicht und der Herr Jesus dabei. Und das will Gott, dass wir Frucht bringen und dass wir darum beten und dass wir treu sind im Lesen des Wortes und im Gehen unter die Verkündigung des Wortes Gottes. Und der Herr will, dass wir treu sind in den einzelnen uns anvertrauten Dingen, dass wir ein Zeugnis sind und dass wir treu sind, auch dann, wenn die Gläubigen uns nicht sehen. Aber Gott sieht uns doch. Deshalb wandeln wir auch dort, wo wir fremd sind, so als ob uns unsere Nächsten, die Gläubigen uns erkennen und sehen. Weil wir wissen, Gott schaut uns doch in jeder Lage, in jeder Situation. Wird der Herr Jesus uns nun oder an uns nun diese Frucht finden, wenn er solche sucht? Und einmal sucht der Herr Jesus Frucht an uns. Am allerletzten dann, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus sind, dann wird er nach unserer Frucht Ausschau halten. Auch dann, wenn es nachtdunkel ist,